In seinem Drama Mutter Courage und ihre Kinder erzählt Bertolt Brecht, wie die Stadt Halle belagert wird. Und dann erzählt er weiter, wie eine fromme Bauernfamilie auf die Knie geht und das Vaterunser betet. Und dieser Familie, die hier betet, stellt er ein Mädchen gegenüber in diesem Drama. Ein Mädchen, das stumm ist, nicht sprechen kann, Katrin mit Namen. Und erzählt, wie dieses Mädchen zur Trommel greift und in dieser Nacht, als alle schlafen und die Feinde vor der Stadt liegen, anfängt zu trommeln. Die Botschaft von Bertolt Brecht ist nämlich eindeutig: Handeln statt beten. Und in der Tat, auch in der Bergpredigt, zu der ja das Vaterunser gehört, hat Jesus ja auch, reiht ja unglaublich Handlungsanweisungen der Reihe nach aneinander und fordert in der Bergpredigt ja durchgehend das Tun der Gerechtigkeit. Aber der Unterschied liegt, glaube ich, schnell auf der Hand. Während bei Bert Brecht dem Menschen einfach nichts anderes bleibt, als zu trommeln, gibt Jesus unserem Handeln einen Rhythmus. Konkret, indem er diese Fülle der Handlungsanweisungen in der Bergpredigt genau der Mitte unterbricht. Eigentlich kein Zufall, dass er das in der Mitte tut. Und in der Mitte der Bergpredigt des Vaterunser platziert. Also hier schon der Aufbau der Bergpredigt-Programm. Jesus fordert das Tun der Gerechtigkeit, aber platziert in der Mitte des Vaterunser. Botschaft ist eindeutig. Unser Handeln hat nur dann einen Sinn, wenn in der Mitte des Gebets steht: So sollt ihr beten. Alles Handeln lebt vom Beten und von der Gewissheit, dass letztlich doch ein anderer handeln muss. Unser Vater im Himmel. Damit sind wir im dritten Teil unserer Serie angelangt. Vierteilig, ja. Herzschlag Gottes und Puls der Welt mit dem Vater unser, dem Leben einen neuen Rhythmus geben. Heute dreimal unser. Und dann hören wir diese drei unser Bitten, also Anrede am Anfang, drei dein Bitten und jetzt drei unser Bitten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und die dritte: Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, segne du dieses Wort heute an uns allen. Amen. Ich füge hier an der Stelle schon hinzu: Mir sind doch auch in der Vorbereitung diese Woche einige Dinge wichtig geworden, weshalb ich mich entschieden habe, den dritten Teil dieser Unser Bitten mit beim nächsten Mal mit reinzunehmen, beim Schlusslobpreis, um es entweder heute nicht runterfallen zu lassen oder dass wir in 3 Stunden noch da sitzen. Genau, deshalb Konzentration heute von diesen drei unser Bitten auf die ersten beiden. Leitfrage, wie die letzten Male auch: Wo gibt uns dieses Gebet, wo gibt uns Jesus mit diesem Gebet tatsächlich einen neuen Rhythmus? Was ist die Kraft dieses Gebetes, unserem nicht nur Beten, sondern auch Leben einen neuen Rhythmus und einen neuen Pulsschlag zu geben? Sehen wir uns die erste Bitte an: Unser tägliches Brot gib uns heute. Bertolt Brecht würde jetzt mit der stummen Katrin sagen, die hier trommelt: Klar, ihr geht auf den Acker, ihr pflanzt und guckt, dass dann am Schluss was dabei rauskommt, dass es was zum Essen gibt. Ihr kümmert euch darum. Natürlich nicht zu Unrecht. Die Frage ist nur, und wir haben es in diesem Sommer auch wieder erlebt, wenn der Hagel runterprasselt oder wenn das Hochwasser gleich den ganzen Boden mitnimmt. Was ist, wenn der Arbeitgeber Stellen abbaut oder wenn Krankheit uns ausbremst? Es liegt doch auf der Hand, wie wenig wir im Griff haben. Und so meine ich, ist es offensichtlich, wie das Vaterunser unserem Beten und unserem Leben einen neuen Rhythmus gibt, dass wir eben nicht ins Leere hineintrommeln, sondern im Vertrauen auf unseren Vater im Himmel Hand anlegen und ihm's hinlegen, von dem letztlich alle gute Gabe kommt. Also, wenn Jesus uns zu beten lehrt, unser tägliches Brot gib uns heute, dann ist das, glaube ich, so eine erste Rhythmusänderung, die er uns hier mitgeben möchte. Die Brotbitte lehrt uns Demut. Die Brotbitte lehrt uns Demut. Ich kann strampeln und trommeln, so viel ich will. Letztlich habe ich es nicht im Griff. Beruflich nicht, in der Schule nicht, zwischenmenschlich nicht. Es sind so viele Faktoren, wo Jesus natürlich sagt, tut, das tut die Gerechtigkeit. Aber mit der Brotbitte in der Mitte wiederum des Vaterunsers, auch interessant. Die Brotbitte steht genau in der Mitte und will vielleicht gerade uns in unserer westlichen wohlhabenden Kultur erst recht diese Demut lehren. Dort, wo wir meinen, brauche ich eigentlich gar nicht beten, kann ich gleich weitermachen. Stopp. Sie lehrt uns Demut, wie sehr wir angewiesen sind. Und sie lehrt uns die Dankbarkeit für das, was Gott uns geschenkt hat. Und dann lehrt uns die Brotbitte nach der Demut ein zweites, oder ich habe es für mich mal so formuliert, die Brotbitte weckt den Hunger nach Gerechtigkeit. Die Brotbitte weckt den Hunger nach Gerechtigkeit. Wie sollen wir beten? Das steht nicht, mein tägliches Brot gib mir heute. Könnten wir ja auch. Wir laufen dem Vater in die Arme, der für uns sorgt, Anrede. Das ganz Persönliche steckt dort drin. Natürlich ist es mein Vater. Aber schon am Anfang in der Überschrift gibt Jesus uns diesen weiten Blick mit, das Unser. Und jetzt greift das auf in der Brotbitte. Zum ersten Mal, unser tägliches Brot gib uns heute. Also in die Bitte um all das, was wir zum Leben brauchen, ist der Blick eingeschlossen auf die rechts und links von mir. Und wenn es auch vielleicht ein paar tausend Kilometer weit rechts und links von mir geht. Hier bittet nicht der Einzelne, sondern hier bittet die weltweite Christenheit. Und wenn wir das vor Augen haben, hier bittet die weltweite Christenheit um das tägliche Brot. Ich meine, dann drängt sich ja schon auch wieder die nächste Frage auf. Ja, halt mal, aber wie ist denn das dann? Weshalb verhungern dann trotzdem so viele Menschen auf diesem Globus, wenn hier die weltweite Christenheit um das tägliche Brot bittet? Erhört Gott ihr Gebet nicht? Die Antwort ist sicher komplexer. Aber ich glaube, ein Teil der Antwort, die Gott hier geben könnte auf diese Frage, könnte sein, doch, ich höre euer weltumspannendes Gebet um das tägliche Brot. Aber in ein paar Ländern behält man für sich, was ich eigentlich für alle gedacht habe. Unser tägliches Brot gib uns heute. In der Mitte des Vaterunsers, in der Mitte dieser Fülle der Handlungsanweisungen der Bergpredigt, die ja also wirklich sehr konkrete Handlungsanweisungen sind, die Jesus uns hier mitgibt, bleibt die Bitte um unser tägliches Brot natürlich ein Gebet, das wir an Gott richten. Aber in diesem uns mitgegebenen Gebet erinnert uns Jesus an dieses Unser. Unser zu bitten und mit mein zu empfangen, das geht nicht. Nur zu handeln führt nicht weiter. Aber zu beten ohne zu handeln, ist abstoßend und macht unseren christlichen Glauben unglaubwürdig. Zu dieser irdischen Dimension, die der Brotbitte, dass sie uns Demut lehrt, sie den Hunger nach Gerechtigkeit wecken will, dieses Unser mahnt uns hier miteinander. Eine weitere Dimension, die Brotbitte lehrt uns, Demut, den Hunger nach Gerechtigkeit, weckt sie in uns und lädt uns ein, Jesus als das Brot des Lebens zu genießen. Eine dritte Rhythmusänderung. Die Brotbitte lädt ein, Jesus das Brot des Lebens zu genießen. Unser tägliches Brot gib uns heute, so sollen wir es beten. Und plötzlich hören wir Jesus sagen, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das tun wir nachher im Abendmahl. Was für ein Geschenk und was für ein Wunder, dass über unsere irdischen Bedürfnisse hinaus und über unsere irdischen Grenzen hinaus und auch über die Schuld, die damit verbunden ist, wo wir es nicht schaffen, das uns Geschenkte als unser zu teilen, weiter beten zu dürfen und weiter empfangen zu dürfen, ich bin das Brot des Lebens. Und dass Jesus hier diesen Horizont weitet. Wir feiern uns nachher im Abendmahl miteinander, dass wir Jesus genießen dürfen als Brot des Lebens, ihn, das Himmelsbrot, ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit, verbunden mit dem Versprechen, dass wer Jesus genießt im Abendmahl und im Glauben und im Vertrauen an ihn das ewige Leben hat. Was für ein Zuspruch, wer glaubt, der hat. Und schließlich die Brotbitte, sie ermutigt uns, erwarte Großes von Gott. Und hier ist auch wieder kostbar, in den Kontext zu schauen, der Bergpredigt, wo denn das Vaterunser im engeren Kontext hinein angelegt ist. Deutlich die Botschaft von Jesus, erwarte Großes von Gott. Martin Luther deutet ja auch die Brotbitte zurecht in dieser weiten Offenheit. Unser tägliches Brot gib uns heute, gib uns heute all das, was wir heute zum Leben brauchen. Und das ist nicht nur das Essen, sondern viel, viel mehr. Erwarte Großes von Gott im Zentrum des Vaterunsers. Ein Psychologiestudent interviewt seinen Professor. Wie stellen Sie denn eigentlich fest, ob jemand verrückt ist? Oder irgendwie noch völlig klar? Gibt's da irgendeine Methode? Ja, natürlich gibt's eine Methode. Also wissen Sie, ich nehme da einfach eine Badewanne und die lasse ich voll laufen mit Wasser. Und dann gebe ich der Person drei Dinge. Einen Eimer, eine Tasse und einen Löffel. Und sag, mach leer diese Badewanne. Ah, alles klar, ich habe kapiert. Und dann ist natürlich klar, dass der den Eimer nimmt, dass der Normale ist. Ach, so ein Blödsinn, meint der Professor. Nee, der Normale zieht den Stöpsel. Erwarte Großes von Gott. Beten heißt den Stöpsel ziehen. Und nicht mit dem Kaffeelöffel kommen. Darf ich? Oder mit der Tasse oder mit dem Eimer, wenn doch die Wanne voll ist. Gott, der die Fülle ist und die Fülle hat, lehrt uns in der Mitte des Vaterunsers zu beten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Heißt, zieh den Stöpsel im Vertrauen und erwarte Großes von Gott. Erwarte Großes von Gott, weil da eine Kraft ist, die Segenströme freigeben will. Und beten heißt den Stöpsel ziehen. Jesus im Kontext des Vaterunsers, kurz danach, sät die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Also sät die Vögel an, wenn es euch nicht reicht, auf den Vater zu sehen, dann guckt die Vögel an. Und seht, wie er sie versorgt, um wie viel mehr auch dich erwarte Großes von Gott. Ein Problem an dieser Sache mit dem Stöpsel allerdings, Segenströme fließen dann nur, wenn das Rohr nicht verstopft ist. Ich meine, ich kann den Stöpsel ziehen, aber wenn das Rohr dicht ist, dann funktioniert es trotzdem nicht wirklich. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal mal Hände hoch, wer schon mal irgendwelche Abflussrohre gereinigt hat. Ja? Vielleicht nicht Badewanne, aber Waschbecken doch, glaube ich, die meisten von uns. Ich meine, man kann sich das ja bildlich vorstellen. Dieser Schlons, wenn man da so aufmacht, das Rohr so langsam öffnet, da sabbert es dann schon so irgendwie durch und wenn das Rohr dann runterkommt, dann kommt der ganz, boah, mir wird es schon schlecht im Erzählen, ich glaube euch auch, ich sehe eure grünen Gesichter, wenn dann dieses Zeug da runterhängt, das man dann so irgendwie noch rausziehen muss, weil es da irgendwie in dem Rohr drin hängt und in dem Gedöns da oben drin, ich meine, man denkt sich, klar fließt da nichts mehr durch und jetzt muss ich es rausholen. Also, Segenströme fließen, ich ziehe im Gebet den Stöpsel und merke, es kommt nichts. Ist auch wieder komplexer, könnte man ein eigenes Thema Gebet aufmachen, wie erhört Gott, aber ich glaube, eine Baustelle wird hier deutlich und auch im Vaterunser in dieser Zusammenstellung deutlich. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir ziehen den Stöpsel und dann fährt Jesus fort und vergib uns unsere Schuld. Mit anderen Worten, guck mal nach, wie das Rohr aussieht. könnte es sein, dass dein Rohr voller Schlons hängt, dass hier ein Segenstrom schlicht und einfach nicht fließen kann? Nochmal, es gibt sicher viel, viel mehr Begründungen, weshalb Gott Gebet anders erhört und so weiter. Heute nicht das Thema. Heute der Fokus in dieser Zusammenstellung im Vaterunser. Mit dieser Bitte, die jetzt folgt, und vergib uns unsere Schuld, der Blick, was verstopft meine Beziehung zu Gott, der Segen fließen lassen will. In einem Leben voller Schlons und Verstopfung kann kein Segen fließen. Kann. Ist irdisch schwierig und auch im ewigen Kontext. Deshalb will Gott unsere Beziehung zu ihm reinigen, heiligen, freien Zufluss schenken und gibt uns deshalb mit diese Bitte und vergib uns unsere Schuld. Schuld verstopft die Beziehung zu ihm. Heute, das spüre ich mir genau, eigentlich weiß ich es genau, es stimmt nicht. Und auch ewig. Unsere Beziehung lebt von Freiheit mit Gott, von Frieden mit Gott, dass da Durchfluss ist. Was für ein Vorrecht, auch das im Abendmahl nachher miteinander feiern zu dürfen, dass Jesus uns reinigen will und heiligen. Ihr kennt den großen König David aus der Bibel. Ich meine, das war ja echt ein Kerle, aber hat auch ordentliche Böcke geschossen. Unglaubliche Schuld, die er auf sich geladen hat, da ist das Bild vom Schlunz ja gar kein Ausdruck dafür. Die Pointe aber ist sein Gebet um Vergebung, das er danach spricht. Da hat er gerade die Ehe gebrochen und hat dafür gesorgt, dass der betrogene Ehemann stirbt und betet dann, Zitat, zu Gott, an dir allein habe ich gesündigt. Ich meine, da haut es einem ja den Vogel aus, wenn man das Gebet so liest. Wow, hat hier mal gerade die Ehe gebrochen und den betrogenen Ehemann danach geguckt, dass der Kopf kürzer wird und betet dann an dir, Gott, allein habe ich gesündigt. Ich meine, die Pointe ist natürlich eindeutig und David hat, wobei gut, wir wissen es nicht, wie David hier Dinge auch in Ordnung gebracht hat. Dafür gelitten hat er oder auch eine konkrete Konsequenz musste er ertragen. Die Pointe dieser Bitte aber, die uns Psalm 51 hier überliefert, ist tatsächlich die Deutlichkeit, Schuld betrifft immer letztendlich die Beziehung zu Gott. Das Zwischenmenschliche klar, aber in dieser, ich sag mal, einseitigen Zuspitzung des Gebetes von David wird deutlich, letztlich geht es immer um meine Gottesbeziehung. Deshalb so kostbar, dass wir miteinander Abendmahl feiern dürfen und dort Jesus ja nicht nur unser Rohr reinigen will, das Bild des Klempners oder ja, der hier reinigen will, heiligen, neu anfangen mit uns, durchstarten, neu mit uns, durch sein Leib und sein Blut, mit dem er uns reinigt. Und dann geht die Bitte ja aber noch weiter. Wieder so eine Herausforderung von Jesus, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Okay. Also Reinheit, Heiligkeit, Freiheit zwischen Gott und uns, toll. Jesus, jetzt machst du wieder herausfordernd, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber ich glaube, dass in dieser Bitte Potenzial steckt, das wesentlich die Kraft hat, unseren Rhythmus zu verändern und uns neu zurückzubringen an den Herzschlag Gottes, wieder manch Unruhe und ja, kaputten Pulsschlag unseres Lebens und dieser Welt. Ich glaube, es liegt eindeutig auf der Hand, worin die Kraft liegt, dieses zweiten Teils der Bitte, unseren Rhythmus zu verändern. Einem Mitmenschen zu vergeben, verändert zuerst den eigenen Pulsschlag. Weshalb? Liegt, glaube ich, bis im Wortlaut hinein auf der Hand. Wer einem Menschen seine Schuld nachträgt, das ist der trägt. Wenn ich einem Menschen dessen Schuld nachtrage, dann trage ich. Und es kann sein, dass mein Gegenüber das nicht einmal mehr weiß, vielleicht nicht einmal mitbekommen hat, wie er mich verletzt hat. Der trägt, bin ich, wenn ich einem Menschen seine Schuld nachtrage. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, das ist zuerst Seelsorge an der eigenen Seele. Die Frage war ja für uns, wie verändert das Vaterunser unseren eigenen Lebensrhythmus? Ich glaube, an der Stelle ist sehr, sehr deutlich. Dort, wo ich voll Bitterkeit, vielleicht sogar Hass an Menschen denke und an seine Schuld, da ist mir dessen Schuld groß. Plus meine eigene Schuld durch Bitterkeit und Hass, die als Folge entsteht. Deshalb ist dieser zweite Teil eigentlich zuallererst Seelsorge an der eigenen Seele. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, um selber frei zu werden von dem, was ich nachtrage. Und dann natürlich, wenn ein Mensch von mir Vergebung erbittet, dann dieses eben nicht nur 7-mal zu tun im Rechenbeispiel von Jesus, sondern 70-mal, 7-mal unendlich bereit zur Vergebung. Auch wieder klar, weshalb, wenn Jesus am Kreuz dafür gestorben ist, dass um Schuld aus dieser Welt hinauszuräumen, wer bin ich, dass ich sie in der Welt festhalte? Also, wenn ich merke, hier ist Bitterkeit in mir und es kommt immer wieder hoch oder sogar Unversöhnlichkeit, hilft mir der Blick auf Christus und zu sagen, Menschenskind, du bist dafür gestorben, dass um Schuld aus dieser Welt zu räumen, hilf mir, sie jetzt nicht festzuhalten. Ich lege sie dir unters Kreuz. Wer bin ich, dass ich sie festhalte, wenn Jesus sie aus der Welt räumen will? Wenn es trotzdem schwerfällt, dem anderen zu vergeben, dann möchte ich jetzt noch an der Stelle auch festhalten, was Vergeben nicht automatisch auch heißen muss. Vergeben heißt nicht, dass ich danach alles für in Ordnung erkläre, was war. Das heißt Vergebung nicht. Ich muss nicht für gut heißen, was war. Das ist ein Unterschied. Vergebung heißt auch nicht, dass ich vergessen muss, was war. Es hilft beiden Beteiligten, aber es ist keine zwingende Voraussetzung zu vergeben, dass ich auch vergessen muss. Ich glaube, es gibt ja, Ereignisse, wo dann auch Verletzungen da sind, die einfach nicht mit einer gesprochenen Vergebung weg sind. Extrembeispiele wie Missbrauch, psychische, physische Verletzungen, materielle Verletzungen, die zunächst einmal da sind und die deshalb, weil sie als solche da sind, nicht sofort vergessen werden können, sondern noch einmal eine andere Form von Therapie, von Wundheilung brauchen. Das ist trotzdem ein Unterschied. Also vergeben ist das eine, heißt aber nicht zwingend, du musst jetzt auch vergessen. Sondern das ist ein zweiter Schritt, der je nachdem, was war und welche Verletzung auch vorliegt, eine andere Form der Bearbeitung braucht. Vergebung heißt auch nicht zwingend, und das ist ein steiler Satz, Vergebung heißt meines Erachtens auch nicht zwingend Versöhnung. Ist nicht dasselbe. Natürlich wünsche ich es mir, wünschen wir es uns, wünscht sich's Gott, wünscht sich's Jesus, auch zwischenmenschlich, dass Vergebung, Versöhnung mit sich bringt. Aber auch hier, Vergebung ist das eine. Versöhnung heißt ja, wir bleiben nach der vergebenen Schuld weiterhin miteinander auf dem Weg. Das gilt es anzustreben und dafür zu arbeiten, aber das kann Arbeit sein, die vielleicht auch externe Hilfe braucht. In der Gemeinde, in der Freundschaft, in der Firma, in einem Arbeitsverhältnis, in einer Ehe, dasselbe. Auch in einer Ehe reicht es nicht. Also was weiß ich, je nachdem, was auch war, wenn da der eine den anderen geschlagen hat, sich zu vergeben, das Schlagen muss aufhören. Versöhnung ist der zweite Schritt, der aber mit Vergebung zunächst nichts zu tun hat. Vergebung ist das eine, Versöhnung ein zweites, das vielleicht aber weitere Schritte und Hilfestellungen braucht. Also will einfach deutlich machen, hier gibt es Unterschiede. Vergebung heißt nicht automatisch dieses und jenes auch. Und wenn Jesus sagt, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, so sollen wir beten, dann sollen wir einander vergeben. Und die anderen Schritte muss man dann gucken, wie man vielleicht auch mit jemand gemeinsam diese angeht. Ich schließe mit, wenn Jesus so radikal ist und sagt, vergeben sollt ihr, auch wenn das andere dann nochmal offener ist. Wie könnten Schritte der Vergebung aussehen in der Praxis? 5 Schritte, mit denen ich schließen will. 5 Schritte, mit denen wir Vergebung einüben. Stichwort Lebensrhythmus verändern von unserem Pulsschlag dieser Welt hin zum Herzschlag Gottes. Vergebung einüben heißt zuerst zulassen, den Schmerz zulassen in der Subjektivität, völlig unobjektiv, subjektiv. Das hat mir wehgetan. Zulassen, formulieren, ja, vor Gott auch zulassen, Gott auch sagen. Ein zweiter Schritt dann, dass wir Vergebung zusprechen, entweder dieser Person direkt oder auch daheim im stillen Kämmerlein, wenn es im Moment nicht anders geht, dass ich sage im Kämmerlein vor Gott, ich vergebe dir XY im Namen Jesus. Und dieses auch so ausspreche. Dritter Schritt. Ich vermute, oder ich, wenn ich mich selber kenne, brauche es dann auch an der Stelle die Bitte um Vergebung für mich, weil ich sehe, wo Bitterkeit gewachsen ist oder also dann auch Gedanken oder vielleicht Worte dazugekommen sind, wo ich negativ über die Person geredet habe, die an mir schuldig geworden ist, dass ich es doch nicht nur mit Gott ausgemacht habe, sondern vielleicht auch nochmal aber anders gesagt habe. Also sagen, Herr, und das tut mir auch leid, vergib auch mir an der Stelle. Und jetzt kommen 2 Challenges. 2 Herausforderungen, von denen ich denke, ja, sie helfen uns wesentlich, aber Vergebung einzuüben. Ein nächster Schritt, ein vierter Schritt, für die Person, die an mir schuldig geworden ist, zu danken. Wow. Herr, ich danke dir für diesen Menschen. Du hast ihn geschaffen, er ist dein Kind. Vielleicht ein zweiter Schritt, Herr, ich danke dir dafür, ich sehe an ihm diese tolle Eigenschaft. Danke dafür. Fällt schon schwer. Die Steigerung aber ist dann, diese Person zu segnen. Zunächst vermutlich nur möglich, auch vor Gott im stillen Kämmerlein, und zu sagen, XY, ich segne dich jetzt in Jesu Namen, dass Gott dir Gutes tut, dich führt und leitet. Amen. Zum Beispiel, gibt es auch andere Worte, braucht Übung, brutal, tut weh. Aber ich glaube, damit reinigt und heiligt Gott zuallererst uns. Und verändert unsere Sicht hin zu dem, von dem wir leben, von seiner Versöhnung. Hey, wenn Gott uns nicht jeden Tag so segnen würde, ey, wo wäre ich? Verändert unsere Perspektive, wie Gott uns sieht. Und in der Übung hilft es auch, unseren Blick für den Nächsten zu verändern. So, und jetzt bin ich froh, dass ich wirklich die letzten Teile verschoben habe aufs nächste Mal. Genau, aber war doch ein paar Dinge, die mir wichtig waren, auch ja, im gemeinsamen Leben, Erleben, zu dieser Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, die Demut, der Blick der Gerechtigkeit, erwarte Großes von Gott jetzt und ewig und dann diese Doppelbitte um Vergebung. Genau, ich wünsche euch hier ein gutes Einüben und ja, dass Gott hier euren Pulsschlag, euren Rhythmus verändert. Amen.